Hallo und herzlich willkommen zu Episode 117 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir, mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunstwelt. Anne-Simone Kiesiel ist promovierte Kunsthistorikerin, lebt in Hamburg und arbeitet seit über 10 Jahren freiberuflich als Autorin, Kuratorin und Ausstellungsmacherin. Sie schreibt unter anderem für das renommierte Kunstmagazin Monopol und bringt kluge, gesellschaftlich wache Perspektiven in den Kunstbetrieb. Und zwar nicht nur theoretisch und auf dem Papier, sondern auch ganz praktisch mit echten Projekten, echten Veranstaltungen und echtem Engagement. Und deswegen habe ich Sie eingeladen zu einem echten Gespräch. In diesem Gespräch ging es ursprünglich um das Artist Statement, aber wie das so ist mit guten Gesprächen, wir landeten dann ziemlich schnell bei Größerem und Grundsätzlicherem. Bei der Frage, wie Künstlerinnen sichtbar werden, ohne sich zu verbiegen, bei der Herausforderung, Preise zu nennen, ohne sich zu rechtfertigen und bei der Kunst, die eigene Arbeit ernst zu nehmen. Auch dann, wenn der Kunstmarkt es vielleicht nicht unbedingt tut. Es geht um Netzwerke, um Selbstwert, um Gender Pay Gaps und Instagram und darum, dass Kunst eben kein Selbstgespräch ist, sondern Sichtbarkeit braucht und Haltung. Ein Gespräch mit Tiefgang und Klarheit und mit vielen Gedanken, die, wie ich finde, nachhallen. Und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Bevor es aber losgeht mit dem Gespräch, möchte ich ganz kurz etwas vorab sagen. Ich möchte euch einmal ganz herzlich Danke sagen. Der alte, gehackte Instagram-Account vom Atelier Talk Podcast ist endlich verschwunden. Und das liegt auch an euch. So viele haben ihn gemeldet, sind ihm entfolgt, haben mir geschrieben und einfach mitgeholfen, dass dieser Schatten endlich weg ist. Es gibt nur noch einen Account und das ist super. Wirklich danke dafür. So, und jetzt zum Gespräch mit Anne-Simone Kiesiel. Eingestiegen bin ich mit der Frage, was eine Kunsthistorikerin denn heutzutage eigentlich hauptsächlich so macht und ob es viel mit verstaubten Büchern zu tun hat.
Ja, danke erstmal, dass wir uns heute hier unterhalten. Das freut mich tatsächlich riesig. Und zu deiner Frage, zeitgenössische KunsthistorikerInnen begleiten natürlich auch zeitgenössische Kunst, beziehungsweise haben die Möglichkeit zu reflektieren, was gerade geschieht und das natürlich auch in Relation zu den verstaubten Büchern zu setzen. Aber ganz grundsätzlich kann man sagen, dass es für uns KunsthistorikerInnen verschiedene Arbeitsfelder gibt. Wir alle starten mit dem Studium an der Uni, können uns da mehr oder weniger spezialisieren und haben dann die Möglichkeit, uns entweder für einen Bereich zu entscheiden, also zu sagen, wir gehen ins Museum, wir gehen ins Auktionshaus, wo man eben auch entweder mit alter oder mit zeitgenössischer Kunst zu tun hat. Wir können uns als AutorInnen spezialisieren, indem wir sagen, wir gehen zu einem Magazin oder aber wir versuchen es als freie AutorInnen, indem wir eben vor allem auch auf Auftrag Katalogtexte schreiben. Und dann gibt es noch diverse Nebensparten, die man genauso bedienen kann. Man kann aber auch so wie ich sagen, man bleibt oder Frau bleibt in diesem Fall freiberuflich. Und so bediene ich mehrere Sparten. Das heißt, ich bin als freie Autorin unterwegs. Ich publiziere in Magazinen wie Monopol Online. Ich kuratiere aber auch eigene Ausstellungsprojekte, beziehungsweise kuratiere sie nicht nur, sondern konzipiere sie auch. Und da natürlich auch zeitgenössische Kunst, vor allem mit lebenden KünstlerInnen. Das heißt, ich habe bis zu einem gewissen Punkt die Möglichkeit, die Kunstgeschichte nicht nur zu reflektieren, sondern sie auch auf eine Art und Weise aktiv mitzugestalten, indem ich versuche, aktuell gesellschaftspolitisch relevante Themen in den Ausstellungen in den Fokus zu rücken, beziehungsweise es nicht nur versuche, sondern es ganz real umsetze, wie jetzt auch mit einem Ausstellungsprojekt, das nächste Woche hier in Hamburg eröffnet. Das ist zum Beispiel eine Kooperation mit zwei Berliner Kuratorinnen. Also es gibt natürlich auch viel Netzwerkarbeit, viele Zusammenschlüsse. Und da geht es uns darum, den Blick zu richten auf das Thema des Traumas. Wir haben 9 internationale Künstlerinnen eingeladen, also wirkliche Künstlerinnen, und möchten dieses Thema des Traumas aus der weiblichen Perspektive zum einen betrachten und zum anderen auch die Stigmatisierung von vielen Traumata und insbesondere auch von psychisch erkrankten Personen auflösen. Also das umreißt ganz grob dieses Spektrum, in dem ich mich selbst bewege. Und ergänzend dazu bin ich tatsächlich auch als Dozentin tätig gewesen. Also habe Kunstgeschichte auch an die nächsten Generationen vermittelt über mehrere Jahre hinweg. Das ist auch eine Sparte, die man belegen kann.
Das ist sehr breit gefächert und das ist sehr spannend. Und ich frage mich bei deiner Beschreibung, schaust du vielleicht die zeitgenössische Kunst mit anderen Augen an, als jemand, der sich nicht mit der Kunstgeschichte so tief befasst hat wie du?
Definitiv schaue ich anders darauf, da ich natürlich alles vor der Hintergrundfolie meines Wissens auch sehe und reflektiere. Das heißt, dass ich bei vielen Kunstwerken natürlich automatisch Vergleichswerte mitlaufen lasse, dass sie mich an Dinge erinnern, die schon passiert sind, die ich schon gesehen habe. Was natürlich auch die leidige Erfahrung mit sich bringt, dass man selten wirklich Neues und wirklich Überraschendes sieht, sondern eben vielfach Dinge, die man in ihrer Existenz auf jeden Fall als relevant erachtet, aber die einen nicht überraschen können. Und gleichzeitig ordne ich natürlich die Dinge entsprechend auch ein. Also, dass ich sie eben in dieser Genese, in dieser Entwicklungslinie sehe und dadurch auch in einem größeren Kontext, dass ich mir selten nur das Einzelwerk anschaue, das natürlich auch, aber dass es immer diese Verknüpfung gibt mit allem, was darum herum passiert.
Macht sofort Lust, selbst Kunstgeschichte zu studieren, wenn man dir zuhört.
Es ist nie zu spät, es lohnt sich immer.
Bevor wir in unser Hauptthema, sage ich mal, einsteigen, würde ich dich auch gerne persönlich fragen, hast du denn schon, hat die kleine Anne Simone sich damals schon für Kunst begeistert und selber ganz viel gemalt und kreative Dinge getan?
Jein. Also klar war ich wie viele andere Kinder auch kreativ und gleichzeitig komme ich aus einem doch eher kunstfernen Haushalt. Ich würde sagen, mein Erweckungserlebnis war, dass ich eine sehr engagierte Kunstlehrerin hatte im Kunst-LK, den ich natürlich wie so viele andere auch belegt habe. Und dass ich zum anderen zufälligerweise in Freiburg, Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, ins Museum für Neue Kunst gelaufen bin, irgendwann in meiner frühen Teenagerzeit und dort in eine Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes hineingelaufen bin von Chiaro Sciotta, eine Künstlerin, die vielfach arbeitet mit Fäden. Du nix wissend, du kennst ihre Arbeiten. Ich finde diese Arbeiten so poetisch. Obwohl sie irgendwo auch was destruktiv Nachdenkliches haben, aber sie schafft es wirklich Zeit poetisch zu materialisieren, indem sie diese Fadengespinste aufbaut, in denen dann zum Teil so leicht angekokelte Stühle hängen. Also das war die Installation, die ich da als Teenie gesehen habe. Und ich habe mich immer viel für Sprache interessiert. Ich habe wahnsinnig viel gelesen. Ich habe auch parallel Literaturwissenschaft studiert und dort aber zu sehen, wie man Dinge eben nicht nur in Sprache fassen kann, sondern wie man etwas materialisieren kann, was sich noch vor dem Sprachlichen bewegt. Also was einfach so eindringlich ist in seiner Existenz, dass man überhaupt erstmal dafür die richtigen Worte finden muss, aber natürlich sofort ein Gefühl dazu aufbauen kann. Also auf einer ganz anderen Ebene sich dem annähern kann. Ich würde sagen, das war für mich der Erweckungsmoment, in dem mir klar geworden ist, es gibt noch was anderes als Sprache. Und bis ich dann aber wirklich in der Kunstgeschichte gelandet bin, also habe ich erst noch den Umweg über die Literaturwissenschaft gemacht und für mich dann erst im Laufe des Bachelors festgestellt, dass man ja auch nur Kunstgeschichte studieren kann und dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, in der Kunst zu arbeiten, zum Beispiel auf theoretischer Ebene, was dazu geführt hat, dass ich dann kurz vor meinem Bachelorabschluss mein Haupt- und mein Nebenfach getauscht habe, sodass ich dann meine Bachelorarbeit in der Kunstgeschichte schreiben konnte. Also da hat es sehr schnell gezündet und ich habe mir diesen Weg geebnet in die Kunstgeschichte hinein.
Ja, wie spannend. Und dass du gerade Chiara, dass du da mit ihr diesen Erweckungsmoment hattest. Ich finde sie auch ganz wundervoll. Ich glaube, sie arbeitet auch nur mit roten Fäden, zumindest
Ich
hauptsächlich.
hätte Schwarze gesehen
Auch,
damals.
ja. Ah, ja. Und es hat einen Effekt, also wie ich verlinke das mal in den Shownotes beziehungsweise auf der Webseite zu dieser Episode, damit man sich das mal ein bisschen anschauen kann. Über das Thema Sprache kommen wir jetzt schon so ein bisschen in dieses Thema, über das wir heute sprechen wollen, und zwar das Thema Artist Statement. Wir haben hier im Atelier Talk Podcast schon ein paar Mal über oder immer wieder die Business-Seite des KünstlerInnen-Daseins beleuchtet. Und dabei auch schon manches Mal sind wir auf das Thema Selbstmarketing gekommen. Was wir aber noch nie besprochen haben hier im Podcast, ist dieses Thema Artist Statement. Und ich weiß von Gesprächen, dass das ein Ding ist, was schon immer wieder mal zu Verwirrungen geführt hat, große Rätsel aufwirft, verunsichert und so weiter. Ich würde gerne mal mit dir ganz unten ansetzen. Dieser Podcast richtet sich ja an Anfängerinnen und Anfänger bis hin zu hochprofessionellen Künstlerinnen und Künstlern, die diesen Podcast hören. Und ich möchte trotzdem dieses Thema langsam aufbauen. Was für eine Rolle spielt aus deiner Sicht das Artist Statement? Und vielleicht macht es Sinn, das daran aufzubauen. Was macht für dich ein gutes Artist Statement aus?
Das ist eine ziemlich interessante Frage. Und bevor ich die Frage konkret beantworte, was muss in das Artist Statement, würde ich tatsächlich gerne einen kleinen Schritt zurück machen zu einer Basis, die, glaube ich, manchen KünstlerInnen nicht klar oder aber nicht genug bewusst ist. Und zwar habe ich nochmal nachgelesen in einem Buch einer Kollegin, die ich über alles schätze, die auch in Hamburg ansässig ist, Andrea Jacobi. Die hat ein Buch geschrieben von Kunst leben und bietet tatsächlich Coachings an für KünstlerInnen. Das soll jetzt hier kein Werbeblock sein, aber ich schätze ihre Arbeit sehr, weil sie sich wirklich mit diesen Grundlagen nochmal auf eine andere, praktischere Weise auseinandersetzt als ich. Also sie könnte die Fragen vermutlich auch nochmal von einer anderen Warte aus beantworten. Ich werde sie aber von meiner Sichtweise aus auf jeden Fall beantworten. Und ich finde es sehr spannend, dass sie zum Beispiel darlegt, dass heute nur 2% aller KünstlerInnen von ihrer Kunst leben können. Das wissen wir eigentlich alle, aber ich finde es wichtig, nochmal zu sagen. Und sie sagt nämlich auch, dass eine Studie des BBK herausgefunden hat, dass nur ein kleiner Teil von KünstlerInnen überhaupt selbstständig aktiv wird, um auf die eigene künstlerische Arbeit aufmerksam zu machen. Und das führt dann weiter zu einer Feststellung, die sie auch ganz am Anfang dieses Buches macht, das sie mir freundlicherweise als Leseexemplar zur Verfügung gestellt hat. Was ich mir auch immer wieder als Kunsthistorikerin, als freie Kunsthistorikerin klar machen muss, auch KünstlerInnen sind selbstständige UnternehmerInnen, die ihr Gewerbe freischaffend ausüben. Zitat Ende. Und das ist was, was uns, glaube ich, oftmals nicht bewusst sind. Wir sind unser Unternehmen, das heißt, wir sind unser eigenes Produkt. Das gilt für mich als Kunsthistorikerin, die ich natürlich mir ein gewisses Standing aufgebaut habe und eine gewisse Position, weil ich die Dinge so sehe, wie ich sie sehe und eine gewisse Art und Weise habe, Dinge zu vermitteln. Und das gilt aber natürlich auch für jede freischaffende Künstlerin, dass man eben ganz spezifisch arbeitet. Man bringt seine Persona mit, was ja in der Kunst auch immer noch ein wichtiges Ding ist, neben dem Werk selbst. Und das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Und da gibt es ein wunderbares Zitat von Patti Smith, auch das aus diesem Buch, bevor ich dann jetzt gleich zu meinem eigenen Input zum Artist Statement komme. Und sie sagt: Build a good name, keep your name clean. Don't make compromises, don't worry about making a bunch of money or being successful. Und allein das finde ich so interessant, ne? Dieses: Du darfst auch erfolgreich sein, tu es einfach, tu einfach, was du für richtig hältst und mach es aber wirklich mit Enthusiasmus. Und das ist eben ein, wie ich finde, sehr wichtiger Punkt dahingehend, sich dann auch zu fragen, wer bin ich eigentlich, was mache ich und warum mache ich es? Also diese W-Fragen, die in jeder guten Pressemitteilung auch zu beantworten sind, einfach dieses, worum geht es mir eigentlich? Was ist das, was ich hier präsentieren kann und will?
Das erinnert mich, ich mache hier an der Stelle gerade mal eine kleine Eigenwerbung. In der Episode 108 hatten wir hier zu Gast die Anne Nürn. Die ist Galeristin und Kuratorin und sie hat eine super Episode über dieses Business-Dasein von Künstlerinnen und Künstlern sehr motivierend mit diversen Aspekten. Und die Episode heißt An Nürn und die Kraft der inneren Einstellung, weil es hängt von der inneren Einstellung ab, wie du rausgehst und was du machst. Sagst du bitte noch, wie dieses Buch heißt, das du eben zitiert hast?
Genau, das kannst du gerne in die Shownotes machen. Von Kunst leben von Andrea Jacobi. Und dann natürlich weitergehend die Frage Artist Statement. Was schreibe ich rein? Naja, die Frage ist ja auch, das Artist Statement muss ich als Künstlerin es selber schreiben oder aber lasse ich es für mich schreiben? Und da ist natürlich die Frage, kann und will ich über meine Kunst sprechen oder kann und will ich gerade das nicht? Und in meiner eigenen Praxis als Kunsthistorikerin bin ich beiden Sparten von KünstlerInnen begegnet. Solchen, die eben gesagt, also die wirklich ihre Kunst fast druckreif reflektieren konnten und solchen, die gesagt haben, naja, aber ich bin KünstlerIn, ich mache Bilder. So, was gibt es hier noch zu erklären? Und auch das finde ich eine ganz berechtigte Einstellung, sonst wäre ja auch also meine ganze Berufsgattung arbeitslos, wenn alle Künstlerinnen ihre Texte selbst verfassen könnten.
Ja, wobei du sehr viel mehr machst, als nur Artist Statement zu schreiben. Und wenn du sowas sagst, dann denke ich gleich, ups, ich kann am Anfang doch gar nicht mir leisten, jemanden zu gewinnen, der oder die mein Artist Statement mir schreibt. Und gleichzeitig denke ich auch, muss ich nicht als Künstlerin den Anspruch haben, über meine Kunst so sprechen zu können, dass man ihr folgen kann, dass man ihr folgen möchte, dass man nachverfolgen kann, etc. etc.
Ja, es ist gut, wenn du als Künstlerin über deine Kunst sprechen kannst. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das auszulagern auf GaleristInnen oder andere Menschen. Das ist die Frage, an welchem Punkt deiner Karriere befindest du dich und wie kommunizierst du das? Es gibt ja inzwischen auch die Möglichkeit, das selbst über Instagram zu kommunizieren, ne? Da wären wir am nächsten Punkt, auf den man noch eingehen könnte in Sachen Selbstmarketing. Nochmal kurz zurück zum Artist Statement. Ich habe viele Artist Statements gelesen, die KünstlerInnen selbst geschrieben haben. Manche finde ich sehr interessant und gut. Es ist immer toll, auch Zitate von KünstlerInnen zu haben. Und bei anderen Artist Statements hätte ich den Personen empfohlen, sich eine KunsthistorikerIn zu holen, die das Ganze auch aus einer objektiven Warte heraus macht. Und immer wieder sprechen mich auch KünstlerInnen an, die selber schon eigentlich ein sehr gutes Artist Statement geschrieben haben. Aber letztlich ist es so, und das Problem habe zum Beispiel auch ich, wenn ich über mich schreiben soll, wir sind alle befangen. Und uns ist sehr, sehr klar, was wir da machen. Nur dem Gegenüber ist es nicht klar. Das heißt, sich in diese Position zu versetzen, wie erzähle ich mich jemandem, der meine Kunst nicht kennt, ist oftmals so herausfordernd, dass es durchaus Sinn macht, das abzugeben. Wenn ich das jedoch nicht abgeben möchte, dann würde ich auf jeden Fall sagen, schreib es so, dass jemand, der noch nie ein Bild von dir gesehen hat, ein Gefühl dazu aufbauen kann. Das wäre auf jeden Fall meine Empfehlung dazu, aber schreib es auch so, dass es nicht banal und lapidar klingt. Denn zu sagen, und das lese ich leider sehr, sehr oft, ja, also Farbe ist meine Leidenschaft, denke ich mir so, ja, schön, ich mag Farben auch sehr gerne, so lass uns über was anderes sprechen. Also es geht wirklich auch darum, in diesem Artist Statement auch die Tiefe und die Sinnhaftigkeit dessen zu vermitteln, was ich da tue, beziehungsweise warum es für mich als Künstlerin eine Sinnhaftigkeit hat. Muss es ja auch nicht für jeden haben, aber wirklich quasi die Quintessenz dessen überhaupt erstmal herauszufinden, warum mache ich diese Kunst, was bedeutet sie für mich und was könnte sie für ein Gegenüber potenziell bedeuten können. Und da würde ich dann auch als letzten Punkt in diesem langen Monolog sagen, bitte, bitte schau dir die Kunstgeschichte noch einmal an und sage nicht, also meine Tierbilder sind jetzt irgendwie die Erfindung des Tierporträts, sondern werf mal einen Blick zurück in die Kunstgeschichte und guck mal, ob es da nicht schon was anderes vor dir gab. Denn es gibt immer eine Geschichte davor. Und genau, also das nur als kleine amüsante Anekdote am Rand, weil ich tatsächlich sowas neulich erst gelesen habe, dass da jemand für sich große Neuerungen in Anspruch genommen hat, die so neu gar nicht waren. Das wird dann natürlich peinlich. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden.
Du hast in einem Nebensatz eben gesagt, du als Künstlerin oder Künstler, du weißt natürlich, was du machst und warum du es machst. Ich stimme dir in meinem Fall sofort zu. Ich habe das in Anführungsstrichen große Glück. Ich mache konzeptuelle Kunst. Ich weiß genau, warum ich mit welchen Materialien was ausdrücken möchte, welche Technik ich verwende, was dahinter steckt. So arbeitet aber nicht jeder Künstler oder jede Künstlerin. Und es ist auch nicht das eine besser als das andere. Ich will nur gerade sagen, ich habe es vielleicht leichter mit meinem Artist-Statement. Ich habe auch Bekannte, die sagen, ich wüsste gar nicht, was ich schreiben soll, weil ich lebe in meiner Kunst, ich spüre die Farben, ich mache die Formen, die da kommen, und ich merke auch, wenn es fertig ist, es hat auch eine Wirkung, ich verkaufe auch, aber um Himmels Willen, ich könnte das nicht beschreiben, was ich da mache. Wie gehe ich denn daran, wenn ich so arbeite? Gibt es da Mittel und Werkzeuge, wie ich ansetzen könnte?
Im besten Fall engagiert man sich dann eine Kunsthistorikerin, die das Ganze objektiv betrachtet, Worte findet, um das zu beschreiben und das dann auch noch in den entsprechenden Kontext setzt. Plan A. Plan B ist eine gute Frage. Wie gehe ich da vor? Letztlich kann man natürlich auch in seinem Artist Statement eine poetische Beschreibung dessen finden, was man da macht. Und eben, ja, also dem quasi ein lyrisches Äquivalent auf eine Art und Weise gegenüberstellen. Aber letztlich, naja, was will ich lesen, wenn ich ein Artist Statement lese? Letztlich will ich immer wissen, was macht die Person und warum? Beziehungsweise, ja, was ist das Ansinnen? Und sei es, dass jemand sagt, also meine Farben sind Ausdruck emotionaler Zustände. Und zwar Zustände, die gesellschaftliche Zerrissenheit widerspiegeln, zum Beispiel, ne? Also es gibt ja immer irgendeinen Ansatzpunkt. Warum mache ich das? Was spiegelt das wider? In sich reinhören, was macht das denn in mir? Also wirklich dahinter kommen, was ist eigentlich, um es mal ganz blöd zu sagen, der USP dessen, was ich mache, ne? Also das Alleinstellungsmerkmal. Warum mache ich das und nicht jemand anders? So, oder beziehungsweise, warum mache ich nicht was anderes? Warum muss es genau das sein? Genauso wie ich mich natürlich auch immer fragen muss, wenn ich meine kurzen Texte über mich schreibe für meine Website, warum mache ich denn eigentlich Kunstgeschichte? Ich hätte wesentlich lukrativere Berufszweige wählen können, wie VWL oder ähnliches. Aber was ist es, was mich immer wieder zur Kunst zurückführt? Und eben dieses Was ganz kurz und knapp auf den Punkt zu bringen, das ist natürlich für uns alle die große Herausforderung.
Ich glaube, also es gibt bestimmt einen Vorteil, eine Kunsthistorikerin zu engagieren, die das für mich macht. Da stimme ich dir sofort zu und ich würde zu gerne wissen wollen, wie du meine Kunst reflektierst, was du da schreiben würdest. Kriege ich sofort Lust zu. Ich habe aber trotzdem auch noch einen Punkt, wenn ich so höre, wie du den Prozess eben beschrieben hast, dann habe ich dann, wie soll ich sagen? Ich quäle mich ja dadurch, ich analysiere mich, ich gucke aus der Vogelperspektive, ich schaue mir über die Schulter und fange dann an, mit den Worten zu ringen und finde dann wirklich durch mich heraus, was ich da mache und komme zum Kern. Und ich glaube, das selbst zu machen, kann die eigene Perspektive, die eigenen Augen unglaublich öffnen. Und nicht nur, um dann hinterher besser über die eigene Kunst sprechen zu können, sondern wirklich auch in den Prozess nochmal andere Perspektiven zu bringen. Das wäre ein Vorteil, sich selber heranzuwagen an das Artist Statement. Ich sehe dich nicken.
Ja, und gleichzeitig macht es natürlich auch Sinn zu schauen, was und wie sprechen denn Menschen über sich, die ich als Künstlerin zum Beispiel für ihre Kunst bewundere. Na, also auch zu gucken, wie machen das eigentlich andere? Welche Möglichkeiten gibt es? Muss ich das über mich in der ersten Person schreiben? Kann ich das vielleicht auch in der dritten Person schreiben? Ne? Also, so dass ich da auch allein über die Sprache ein bisschen mehr Abstand reinbekomme und vielleicht auch objektiver formulieren kann. Und da gibt es ja ganz verschiedene Mittel und Wege letztlich. Und wie gesagt, ich kann es nur betonen, es ist halt auch nicht jedermanns Sache, die Sprache, beziehungsweise nicht jeder Fraus Sache. Und da finde ich, macht es durchaus Sinn, sich Hilfe zu holen. Und ja, sei es, dass man, ich habe zum Beispiel am Anfang meiner Laufbahn vielfach mit jungen und jüngsten KünstlerInnen gearbeitet und wir haben getauscht, wir haben Deals gemacht, wir haben uns einfach gegenseitig als Netzwerk unterstützt und sind gegenseitig miteinander größer geworden. Ich habe Texte gegen Bilder getauscht, ich habe Texte gegen faire Preise für junge Menschen geschrieben, weil ich wusste, wenn die größer werden und tolle Museumsausstellungen haben, dann werden die bestimmt auf mich zurückkommen. Ne? Das ist ja auch immer so ein gegenseitiges Fördern und letztlich auch ein langfristiges Invest in die gegenseitige Zukunft. Und da würde ich auch jedem und jeder empfehlen, einfach auch mit dem Umfeld zu reflektieren, gegenlesen zu lassen, zu schauen, wer kann denn das, was ich aus mir herausgerungen habe, vielleicht nochmal überarbeiten, verbessern, sprachlich anpassen. Also da gibt es auf jeden Fall auch viele Mittel und Wege.
Super Tipp, super Tipp. Und wenn dann das Artist-Statement einmal da steht, dann steht es da ja nicht in Stein gemeißelt für alle Zeit. Was würdest du sagen, zu welchen Anlässen oder in welchen Abständen oder so sollte man das eigene Artist-Statement überarbeiten?
Naja, wenn immer eine Wende sich abzeichnet oder man einfach das Gefühl hat, diese Worte hören sich nicht mehr richtig an. Und das kann beliebig oft sein, weil sich ja immer wieder Neues tut. Es gibt eine Künstlerin, die ich vor 2015 haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Und ich habe jetzt im Laufe der Zeit drei oder vier Texte für sie geschrieben, weil sich doch immer wieder was getan hat. Und wenn man immer wieder gemerkt hat, oh, da ist wieder was passiert, das braucht einfach nochmal einen größeren Kontext, einen größeren Umfang. Oder man das Gefühl hat, ich mache doch eigentlich viel mehr. Warum beschreibe ich eigentlich nur einen Teil dessen, was ich da mache? Also das würde ich sagen, ist wie so vieles andere wirklich Intuition und Bauchgefühl.
Oder vielleicht auch anlassbezogen, dass ich für einen Ausstellungskatalog einen anderen Text habe als für Förderantrag oder Instagram zum Beispiel, dass man
Das
so.
sowieso, also das würde ich sogar sehr empfehlen, weil diese ganzen Sparten komplett anders zu bedienen sind und sich auch komplett anders lesen, ne? Also wo der Ausstellungstext sehr, sehr lang sein kann, sehr fundiert mit Fußnoten arbeiten kann und manchmal auch also poetisch verzweigende Gedankengänge darlegt. Also sollte der Text im Förderantrag so prägnant und auf den Punkt und vor allem knapp sein. Das liest ja sonst niemand. Ne? Also es geht natürlich immer auch darum, abzuschätzen, an welches Publikum richte ich mich eigentlich. Klar, auf der Homepage, da gucken verschiedenste Menschen drauf. Ja, es ist gut, ein Artist-Statement zu haben, was vielleicht ein bisschen kürzer ist, vielleicht nochmal einen Text darunter zu haben, den ein Kunsthistoriker, Kunsthistorikerin geschrieben hat, das Ganze nochmal einsortiert. Und dann kann ich Verlinkungen zu Katalogtexten machen. Aber wenn ich nur diese, ja, famous anderthalb Minuten habe, die Andy Warhol damals schon beschrieben hat, dann muss ich einfach gucken, dass ich ganz genau weiß, wer bin ich und was habe ich zu formulieren. Und da kommen wir nochmal so ein bisschen zurück, auf das, was wir vorhin schon angerissen hatten. Dieses, wie präsentiere ich mich eigentlich selbst? Es gibt ja das Artist Statement und dann gibt es natürlich den kurzen Moment, den ich zum Beispiel auf einer Messe habe, wo mir ein Sammler, eine Sammlerin, ein Kurator, eine Kuratorin begegnet. Und ich weiß genau, die haben nur diese ganz kurze Aufmerksamkeitsspanne, weil die müssen eigentlich schon weiter und die sehen da hinten schon den nächsten. Und da hilft es natürlich auch, wenn man über das Verfassen eines solchen Artist Statements möglicherweise diese zwei Sätze parat hat. Wer bin ich? Was mache ich? Und warum bin ich ausgesprochen cool und jetzt genau hier am richtigen Ort. Und auch das ist was, glaube ich, vielen von uns so nicht bewusst ist, dass man eben da wirklich vorbereitet sein muss oder sollte. Und was auch zu so einem gewissen Männer-Frauen-Problem führt, das ich auch ganz gerne anreißen würde. Es klingt ja immer so blöd, aber es ist tatsächlich so. Ich habe es auch noch mal nachrecherchiert. Es gibt immer noch einen krassen Gender Pay Gap. Vor allem insgesamt deutschlandweit, der liegt bei 18%. Und im Kultursektor beträgt er aber rund 31%. Ne? Also da kommen wir dann gleich zu diesen Sozialisierungs- bzw. Selbstbewusstseinsproblemen. Und auch da möchte ich auf eine Kollegin von mir verweisen, Dr. Saskia Beiler, die für die Monopol zum Weltfrauentag einen großartig recherchierten Artikel verfasst hat zu diesem Gender Pay Gap, aber auch zu der Problematik von Frauen in der Kunst und was da gerade passiert und vor allem auch, warum das da passiert. Und zwar hat sie sich den Kunstkompass 2023 vorgeknüpft, der von Kapital immer veröffentlicht wird. Und hat eben zum Beispiel festgestellt, dass im Top 10 des internationalen Ranking 8 männliche Künstler vorkommen, die allesamt Väter sind, und 2 Künstlerinnen, die beide keine Kinder haben. Also da tut sich ein großes Problemfeld auf, das ich jetzt nur anreißen möchte. Aber es ist tatsächlich immer noch so, dass wir Frauen, wenn wir in solche Situationen kommen, da steht jetzt der Kurator, Sammler, wie auch immer, und hat diese anderthalb Minuten Gehör für uns, dass wir uns oftmals viel zu klein machen, dass wir es aufgrund unserer Sozialisierung nicht gelernt haben, dann uns auf die Brust zu trommeln und zu sagen, hey, ich hatte da gerade eine coole Ausstellung und das nächste Ausstellungsprojekt ist jetzt auch schon in der Mache und außerdem hat mich gerade Galerie XYZ angesprochen, sondern ich so, ja, läuft gerade gut im Atelier, ich habe da jetzt Bilder produziert und wie geht's Ihnen eigentlich, ne? Also, dass wir da komplett anders oftmals gepolt sind und uns da von Männern viel abschauen können. Also dieses, wie treten die eigentlich auf? Da ist nicht das Erste. Ich will jetzt hier auch nicht die riesen Schubladen aufmachen. Ich spreche aus Erfahrung und aus einfach empirisch selbst aufgeschnappten Werten, die ich einfach im Laufe meiner Karriere als Erfahrungswerte sammeln konnte. Dass es wirklich oftmals so ist, dass wir viel zurückhaltend sind und viel zu freundlich sind und da auf jeden Fall uns gerne mal neben die männlichen Kollegen stellen können und schauen können, wie machen die das eigentlich? Was erzählen die eigentlich? Und da wird es uns auffallend oft begegnen, dass sie wirklich als allererstes von ihren aktuellen Projekten erzählen und was da gut läuft. Und dass dann, wenn sie fertig sind, die Frage kommt, na, und was ist bei dir so los?
Wenn sie überhaupt kommt, ja.
Ja. Und sich da wirklich einfach für diese anderthalb Minuten groß zu machen und sich in diese Rolle hineinzubegeben, ich muss mich jetzt präsentieren. Danach kann man sich auch wieder rausbegeben und sagen, so, ach, jetzt kann ich einmal tief durchatmen. Aber das zu lernen, ist, glaube ich, eine Herausforderung und gleichzeitig sehr zielführend. Und das kann ich nur jedem und jeder mitgeben, da über den eigenen Schatten zu springen, das möglicherweise zu üben mit Vertrauenspersonen oder ähnlichem. Ich habe das mit meinen Studierenden geübt tatsächlich, dass wir ein Seminar gemacht haben, wo sie sich ein Thema ihrer Wahl frei aussuchen konnten und dann wirklich die Aufgabenstellung war so, und jetzt verkauf uns mal deine in Anführungsstrichen Waschmaschine. Warum ist dieses Projekt toll? Und wie präsentierst du uns, dass wir dir jetzt diese 10 Minuten wirklich an den Lippen kleben und mehr wissen wollen darüber? Weil natürlich auch dieses, wie stelle ich mich hin, wie wirke ich, ein ganz, ganz großes Thema ist.
Aber das ist spannend. Es geht halt nicht nur darum zu sagen, ich als Frau muss mich nach vorne stellen, sondern es geht auch wirklich um Erzähltechnik, mitreißend sein, die Dinge ansprechen. Und was auch dazu gehört, sind die Preise. Die Preise der Kunstwerke klar zu benennen und auch nicht nur für 10,50 € ein Quadratmeter großes Bild zu verkaufen. Ich übertreibe natürlich, aber das sind ja wirklich Sachen, die auch hier im Podcast immer wieder angesprochen wurden, dass Frauen auch gerne dazu tendieren, wenn sie nach Preisen gefragt werden, entweder wirklich viel zu niedrig die Preise anzusetzen oder aber noch viel schlimmer mit einer Gegenfrage antworten. Ja, ich weiß nicht, was ist es Ihnen denn
Was würden
wert?
Sie mir denn dafür geben? Das ist auch eine gute Gegenfrage, ja. Ist schwierig. Ja, genau, also zwei Dinge. Also zum einen würde ich gar nicht sagen, also wir müssen uns in den Vordergrund stellen, nach vorne stellen, ja schon. Und gleichzeitig beobachte ich aktuell, also aktuell in Anführungsstrichen, weil ich schon 2015 für ein Netzwerk, ein Künstlerinnen-Netzwerk, einen Text geschrieben habe, dass es eine New Sisterhood gibt, ne? Also dass wir Frauen inzwischen gelernt haben, glücklicherweise uns gegenseitig zu empowern, uns zu bestärken. Es gibt viele spannende Netzwerke inzwischen, die Austausch anbieten und in denen dann eben genau über solche Probleme auch gesprochen wird. Es gibt zum Beispiel, um jetzt ein paar aufzuzählen, es gibt das Saloon-Netzwerk, das gibt es inzwischen in fast jeder Stadt, also wirklich fast jeder Stadt, weil es international ist, in Berlin, Tel Aviv. Hamburg zum Glück auch, wobei jetzt, weiß ich nicht, international in Anführungsstrichen, in USA und Kanada wurden jetzt auch Saloon-Ableger gegründet. Also es ist wirklich ein großes Netzwerk, in dem es vielfach, also sowohl Online-Events zu verschiedenen Fragestellungen gibt, als auch natürlich in den einzelnen Städten vor Ort dann Treffen, bei denen man sich austauscht und wo man auch mal sagen kann, hey Leute, ich habe da und damit ein Problem, so habt ihr vielleicht Rat und Tat. Und dann gibt es auch kleinere Netzwerke, wie zum Beispiel das Malerinnen-Netzwerk Leipzig-Berlin, die sich zusammen sichtbar machen, indem sie zusammen Ausstellungen machen. Die haben irgendwie 2000, ich habe nicht 2015 angefangen, aber da hatten sie mich für den Text angefragt und machen das weiterhin. Und das finde ich auch super spannend, ne? Also, dass es da eben so viele Möglichkeiten gibt und natürlich über Social Media nochmal mehr Möglichkeiten der Vernetzung. Und als ich da diesen Text geschrieben habe für das Malerinnen-Netzwerk, jetzt kommen wir wieder zu den Preisen, bin ich über einige Dinge gestolpert, die ich krass fand, weil sie mir so auch nicht klar waren. Und zwar ging es da auch um die Frage nach Preisen und aber auch das Thema, dass Frauen halt oftmals auch nach wie vor unterrepräsentiert sind und deswegen dieses Ego für große Preise teilweise gar nicht haben. Und da gibt es zum Beispiel ein wunderbares Zitat von Georg Baselitz, ist schon eine Weile her, der sagte, Frauen malen nicht so gut, das ist ein Fakt. Und das ist einfach ein Missverständnis, was teilweise immer noch in der Kunstgeschichte rumgeistert. Ne? Also
Aber das,
Baselitz hat dann
entschuldige,
nach.
wenn ich dich unterbreche, aber das liegt mir wirklich am Herzen. Dieses Zitat ist noch nicht mal so uralt.
2015 oder 14 oder so um den Dreh rum, also knapp 10 Jahre, ja.
Also wir reden hier nicht von den 60er Jahren oder sowas. Das meinte ich damit, ja, genau.
Naja, nee, also genau, also definitiv nicht 60er, sondern nicht so lange her, was, wie gesagt, steht für sich. Und er sagt dann eben weiter, und jetzt kommen wir wirklich zu den Preisen und zum Markt. Frauen bestehen nun einmal die Prüfung nicht, die Marktprüfung, die Wertprüfung. Und das ist eine gewagte These, denn die Frage ist ja letztlich auch, ja, wer bestimmt denn den Markt, ne? Und die Frage ist auch, wer sitzt eigentlich in diesen Positionen, in Auktionshäusern, in den Ankaufsetat, also Ankaufskommissionen von Museen und Galerien und so weiter. Es gibt ja glücklicherweise zunehmend auch tolle Galerien, die von GaleristInnen geführt werden. Und gleichzeitig, also es ist es trotzdem immer noch teilweise ein Problem, ne? Und also es gibt weitere Künstler, die sich versteift haben auf diese Idee, dass Frauen nicht malen können. Aber letztlich ist es so, dass Monika Sprüth zum Beispiel sagt, eine Inhaberin der Galerie Sprüth Magers, sie hat Jenny Holzer zum Beispiel in ihrem Portfolio, Rosemarie Trockel, Cindy Sherman. Und sie führte an, dass männliche Künstler das Spiel, dass der Preis des Werkes die Bedeutung des Künstlers manifestiert, gerne mitspielen. Und sie sagte, und das ist jetzt das letzte Zitat, aber ich finde es so wesentlich für den Kern dieser Frage, ein Bild von Cindy Sherman wurde für über 2 Millionen Dollar verkauft. Ihre neuen Arbeiten liegen aber bei 500.000 Dollar. Da fängt Jeff Koons erst an. Ist Jeff Koons bedeutender als Cindy Sherman? Und man könnte sich also wirklich die Mühe machen, viele, viele Statistiken zu wälzen über die Preise. Und es ist letztlich einfach immer noch so, warum auch immer, dass männliche Künstler einfach höhere Preise erzielen auf dem Markt. Und dass aber trotzdem Künstlerinnen natürlich ihre Preise real gestalten müssen. Also selbst wenn man vielleicht in der ersten Instanz noch nicht gekauft wird, einfach zu sagen, hey, das ist aber mein Preis. Und klar haben wir immer so dieses Ansinnen, aber ich muss doch was verkaufen, ich muss doch überleben. Das Problem ist nur, wenn alle das machen, dann bricht das einfach ein. Aber das ist natürlich auch ein Thema, was ich genauso als Kunsthistorikerin zunehmend sehe. Ich bin promovierte Kunsthistorikerin, das heißt, ich habe meine Preise in den letzten Jahren sukzessive langsam erhöht, ne? Also mit zunehmender Reputation, mit zunehmenden Artikeln, die veröffentlicht werden, Büchern, die veröffentlicht werden und so weiter. Und trotzdem komme auch ich immer wieder an den Punkt, dass Leute sagen, nee, du, das ist mir aber zu teuer. Also das macht aber jetzt Studentin XYZ für weniger Geld oder auch das macht Kollegin XYZ für weniger Geld, wo ich auch lernen musste zu sagen, ja, es ist ja schön, dass die Kollegin der Kollege das für weniger Geld macht, aber ich habe meinen Namen, ich habe meine Preise und drunter kriegst du es halt nicht. Ne? Ich gehe doch auch nicht zum Autohaus und sage, ja, schönes Auto, ich würde das jetzt mal für Sie fahren. Man sieht mich ja dann mit Ihrem Auto. Also letztlich müssen Sie mir es doch eigentlich umsonst geben, ne? Oder zumindest zu einem reduzierten Preis, weil, also ich bitte Sie, ne? Und das ist was, wo irgendwie der Kunstmarkt so anders betrachtet wird, aber letztlich erbringen auch wir Dienstleistungen, ob ich ein Bild kaufe oder ein Auto kaufe, ist am Ende das Gleiche, außer dass ich mit dem Bild einfach mir auch Leidenschaft, was Tolles, was mich beeinflusst, was nachhaltig ist, kaufe und mit dem Auto kann ich halt fahren. So, herzlichen Glückwunsch. Aber dass trotzdem im Kunstbereich gehandelt wird, ich meine, wer handelt denn mit seinem Autoverkäufer? Macht man nicht. So. Und das ist ein ganz, ganz großes Missverständnis, um diese Preisfrage jetzt nochmal zurück zum Ausgangspunkt zu bringen.
Aber du hast da auch einen ganz wichtigen Punkt angebracht, dass es eben genug andere gibt, die es dann auch sehr günstig oder auch kostenfrei machen. Da hat gerade in der letzten Episode Steffen Blunk, Künstler, Kurator und Galerist, darüber gesprochen. Er hat gesagt, dass es gibt viel zu viele, die sagen, hier komm, ich gebe dir eine Wand oder ich gebe dir einen Raum. Das fängt an bei Arztpraxen oder Steuerberatern oder eben auch Ausstellungsstätten. Und die Leute machen es kostenlos. Ich persönlich hatte von einem Kunsthotel eine Anfrage, eine Arbeit zu erstellen, passend für einen bestimmten Raum. Ich hätte also eine bestimmte Größe machen müssen. Ich hätte es selbst rahmen lassen müssen für 0 Euro. Einfach mit der Begründung, naja, es hängt ja dann da mit deinem Namen drunter. Das wird ja dann, genau was du sagst, Werbung machen. Ich habe da zu Nein gesagt. Aber ich weiß genau, dass in dem Augenblick, in dem ich Nein sage, stehen 7 andere da, die sagen, ja, ich mach's gerne. Und das ist das Problem.
Ja, es gibt auf beiden Seiten, also es gibt viele qualifizierte KunsthistorikerInnen und sehr wenig Jobs tatsächlich. Und klar, jeder von uns fängt klein an und macht Dinge auch mal für weniger Geld. Aber gleichzeitig denke ich jetzt auch durch diese Netzwerkgeschichten ist es einfach wichtig, auch offen darüber zu sprechen, was sind die Preise, wie biete ich das an? Und da haben jetzt auch Kolleginnen und ich in Hamburg angefangen, wirklich auch offen darüber zu sprechen, was nimmt denn wer an Preisen eigentlich? Weil das Verrückte ja ist, dass es sowohl, also in der Kunst ist es ja schon so, dass die Preise letztlich, also gibt es ja keine Liste, keine Tabelle, wo ich sagen kann, oh ja, also wenn mein Bild so und so ist, dann muss es das und das kosten. Also klar gibt es gewisse Parameter anhand derer du das berechnest, das ist uns allen klar und das ist auch allen KünstlerInnen klar, hoffe ich. Aber in der Kunstgeschichte ist es noch mal ein bisschen anders. Es gibt einen Berufsverband und dieser Berufsverband spricht Empfehlungen aus, welche Preise wir aufrufen müssten als FreiberuflerInnen. Aber ich meine, uns allen ist klar, dass das einfach mit der Realität absolut kollidiert, dass die meisten Institutionen dieses Geld gar nicht haben. Ich sage jetzt hier nicht, was ich bekomme, wenn ich von den meisten Kunstvereinen eingeladen werde, eine Eröffnungsrede zu halten. Aber ich frage mich wirklich oft, was eigentlich der Kosten-Nutzen-Faktor ist. Also was ich da an Stundenlohn habe. Ich bereite diese Rede vor. Ich spreche mit der Künstlerin, dem Künstler. Ich mache meistens einen Atelierbesuch. Ich recherchiere. Ich mache mir Gedanken. Ich fahre zu dieser Veranstaltung hin. Ich bin auf der Veranstaltung. Ich bin ansprechbar nach meiner Rede und dann fahre ich wieder zurück. Herzlichen Glückwunsch, ne? Also es ist einfach, ich mache das gerne. Es ist meine Leidenschaft. Aber man kommt irgendwann auch an diesen Reality-Check und ich muss Dinge ablehnen, weil ich einfach sagen muss, Leute, ich bin Mutter, ich habe eine Familie. Es gibt Dinge, die kann ich leider nicht mehr machen, ne? Auch wenn mein Herz dafür brennt. Und das Gleiche, naja, gilt natürlich auch für Ausstellungsprojekte. Auch ich mache Ausstellungsprojekte, die Herzensprojekte sind. Und auch ich habe Projekte, in denen ich, so unangenehm mir das ist, KünstlerInnen keine Honorare anbieten kann. Es gibt jetzt eben dieses Projekt in Hamburg, Traumaland. Das ist uns eine absolute Herzensangelegenheit, wie dieses Thema so relevant ist. Mein Herangehen ist aber, dass ich den KünstlerInnen im Vorfeld ganz transparent vermittle, was kann ich dir bieten und was kann ich dir nicht bieten. Ich kann dir dieses Thema bieten, ich kann dir XYZ bieten, ich mache Pressearbeit, ich kümmere mich um den Transport, ich habe mir eine Arbeit ausgesucht, die schon existiert, die ich jetzt quasi für diese Ausstellung gerne leihen würde. Und falls Verkäufe zustande kommen, dann geht der Großteil dieses Erlöses an dich. So, ne? Also, dass ich wirklich ganz klar sage, das kann ich bieten, das kann ich nicht bieten, entscheide dich frei, ob du mitmachen möchtest oder nicht. So. Und genau, also das sind dann Möglichkeiten, um damit umzugehen, aber cool ist es natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Und es ist auch wichtig, dass man dagegen arbeitet, dass es eben in der Zukunft Honorare und Fördergelder gibt. Jetzt haben wir nun leider alle mitbekommen, wie in Berlin gekürzt wird. In Hamburg ist die Ausgangslage dann auch ein bisschen besser, aber gleichzeitig, wenn ich versuche, für solche Ausstellungsprojekte Fördergelder zu beantragen, da muss ich ein Jahr im Vorfeld, also das habe ich auch gerade mit einer Ausstellung, mit einer Künstlerin, die da glücklicherweise auch mega engagiert ist. Wir arbeiten jetzt seit einem Dreivierteljahr daran, Förderanträge zu schreiben. Diese Zeit bezahlt uns niemand, ne? Also woher das Geld nehmen. Und wir wissen nicht, ob wir diese Gelder bekommen. Aber natürlich mussten wir diesen Ausstellungsraum zusagen, ne? Und da ist natürlich die Frage, womit werden wir es am Ende bezahlen, wenn wir keine Fördergelder bekommen? Also da hinkt das System einfach an so vielen Stellen. dass es gut und wichtig ist, dass es eben Berufsverbände gibt, dass es eine Kulturbehörde gibt, dass es viele Menschen gibt, die zumindest versuchen, da Weichen zu stellen. Aber wir sind auf jeden Fall lange noch nicht da angekommen, wo wir überhaupt von einer guten Basis sprechen können für solche Dinge.
Ja, und wenn du sagst, in Hamburg ist die Situation noch halbwegs okay, in Berlin wird alles zusammengestrichen, in Niedersachsen haben wir noch nie Künstlerhonorare gehabt oder Ausstellungshonorare. Und wenn du von Frauennetzwerken sprichst, dann möchte ich auch unbedingt die GEDOK nennen, die mit die älteste Künstlerinnenvereinigung, ich glaube, weltweit ist. Im kommenden Jahr hat sie 100-jähriges Jubiläum. Das heißt also schon damals gab es die Notwendigkeit, dass sich Frauen vernetzen und gegenseitig stärken. Und ich frage mich, wenn das jetzt schon so lange so ist, merkst du, dass sich was bessert in deiner Arbeit? Siehst du, dass die Frauen, ja, dass sich die Situation verbessert, das Einkommen der Frauen oder überhaupt die Repräsentanz in Galerien, Ausstellungen, Museen etc. oder im Auftreten selbst? Vielleicht siehst du da auch Unterschiede.
Ja und nein. Also zum einen hat sich die Lage insofern verbessert, als die GEDOK ja von Ida Demel gegründet wurde, unter anderem aus der Problematik heraus, dass Frauen ja ganz lange überhaupt nicht an die Akademien durften. Ich glaube, es war Anfang der 20er Jahre, als Frauen in Deutschland an Akademien durften. Ich will mich da jetzt aufs Jahr nicht festlegen, aber das habe ich jetzt leider nicht im Kopf, kann man auf jeden Fall recherchieren. Und das Problem dadurch, dass Frauen nicht an den Akademien waren, war, dass sie nicht die Möglichkeit hatten, diese Seilschaften überhaupt erst aufzubauen, die die Männer an den Akademien miteinander geknüpft haben. Und ich sage bewusst Seilschaften, weil es oftmals so ist, rein objektiv, jetzt wieder Schublade auf, Schublade zu, dass Männer vielfach mit diesem Prinzip arbeiten, hey, ich bringe dich in diese Ausstellung, du bringst mich in die nächste Ausstellung. Also dass es nicht unbedingt dieser sehr empathisch geprägte Netzwerkgedanke ist, den wir Frauen oftmals fahren, sondern dass es eine andere Art von Business ist, die da getrieben wird. Aber gleichzeitig hatten eben Männer diese Möglichkeiten, Kontakte zu machen, Ausstellungen zu organisieren, zu kooperieren. Und das hatten die Frauen gerade in dieser Zeit, als Ida Demel, die GEDOK-Gründerin, gelebt hat, nicht. Deswegen eben dieses Ansinnen, okay, wir gründen hier eine Vereinigung, damit wir überhaupt die Möglichkeit bekommen, Ausstellungen zu machen und damit wir überhaupt gesehen werden, was zusammen machen können und so weiter. Ne? Also daher kommt diese Idee überhaupt. Dann gab es natürlich immer wieder Phasen, wo sogenannte Frauenausstellungen gemacht wurden, wo sich Künstlerinnen wie, ich glaube, es war Georgia O'Keeffe, hingestellt haben und gesagt haben, so, also herzlichen Glückwunsch, aber ich mache doch bei einer Frauenausstellung nicht mit. Ich bin I'm an artist, so war ihre Aussage. Und sie wollte nicht in einer Ausstellung gezeigt werden mit Women Artists oder Female Artists, was natürlich auch ein Ansatz ist, zu sagen, hey, ich mache Kunst. Ob da jetzt Man oder Women davor steht, ist doch egal, zumal auch niemand von Man Artists Exhibitions spricht. Ne? Also warum Female Artists? Und klar, also es ist viel passiert, immer wieder gab es mal Auf- und mal Abwellen. Und heutzutage würde ich sagen, passiert so viel wie noch nie, dadurch, dass es viele Wege gibt, Öffentlichkeit zu erzielen, dadurch, dass es Instagram gibt. Es gibt viele Künstler und Künstlerinnen, die dadurch groß werden, sich Sichtbarkeit generieren, dass sie eben auf Instagram ein Tool gefunden haben, eine enorme Reichweite aufzubauen über die Art und Weise, wie sie sich vermarkten. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Es gibt natürlich auch einige, die sich dann vielfach leicht bekleidet vor ihrer Leinwand zeigen. Ne? Also muss jeder und jede für sich selbst auch überlegen, wie will ich mich eigentlich präsentieren und wie will ich darüber wahrgenommen werden. Aber der Kernpunkt ist ja, man wird wahrgenommen. Und dann gibt es gleichzeitig auch eben Initiativen wie Mehr Mütter für die Kunst und es gibt Warriors and Poets und Kunst und Kind Berlin und so weiter. Ne? Also da passiert ganz, ganz viel, gerade eben auch nicht nur in dem Thema Künstlerin, Künstler, sondern auch Care-Arbeit. Und was ist da eigentlich rundum noch ein Problem? Und ich glaube, da ist gerade eine ganz große Awareness. Das ist ja auch insgesamt ein gesellschaftliches Thema. Die Frage ist nur, was erreicht diese Sensibilisierung? Ist sie wirklich zielführend, sodass sich Dinge verändern oder reden wir nur darüber und es ändert sich nichts? Und ich denke, das ist was, was man oftmals erst rückblickend wirklich sagen kann, beziehungsweise wozu man wirklich mal anschauen müsste, wie viele Künstlerinnen können eigentlich inzwischen von ihrer Kunst gut leben. Und diese Statistik habe ich jetzt hier leider nicht. Die müsste man recherchieren. Möglicherweise hat meine Kollegin Andrea Jacobi dazu was rausgefunden oder auch Saskia Beiler, die eben ganz, ganz viel sich auch für die Rechte von Müttern in der Kunst einsetzt. Aber ich glaube, dass es die Möglichkeit gäbe, das Ruder herumzureißen einerseits. Und andererseits bin ich persönlich immer wieder schockiert, mit wie verkrustet patriarchalen Strukturen ich in diesem Kunstmarkt eigentlich konfrontiert werde. Und zwar immer wieder auch an ganz überraschenden Momenten, wo ich denke, ja super, wir sprechen hier, du hast meine Doktorarbeit gelesen, so, wir sind mindestens auf Augenhöhe. Und dann entpuppt sich ein Sammler als wirklich das nicht nur das Klischee eines alten weißen Mannes, sondern auch noch die Potenzierung dieses Klischee eines alten weißen Mannes. Das kommt manchmal so überraschend hinterrücks, wo man denkt, das kann doch nicht sein. Wir haben doch eben noch über Kunst gesprochen. Und jetzt plötzlich erfahre ich hier irgendwie chauvinistischen Gegenwind. Also was bei aller Liebe. Ne? Und das ist einfach, es ist einfach noch sehr präsent. Und ich glaube, wir müssen uns das immer und immer wieder sagen und auch uns vermutlich selbstbewusster dazu positionieren und uns einfach einen ganz klaren Fahrplan erstellen, was mache ich nicht und zu welchen Konditionen mache ich das. Und natürlich auch ins Gespräch gehen, im besten Fall mit diesen Menschen, ne? Also die so konservativ daherkommen. Manchmal geht es nicht, habe ich leider auch schon oft erfahren. Und manchmal hat man möglicherweise auch die Möglichkeit, sich da Gehör zu verschaffen oder zumindest ganz klare Front zu sagen und zu zeigen, so, ey, finde ich scheiße, was du da machst. Machen wir so nicht.
Ja, das, sonst, wenn du nichts sagst, dann kann das Bewusstsein ja auch gar nicht erwachsen daraus, ja.
Man muss natürlich auch erstmal dieses Selbstbewusstsein sich aufbauen. Ne? Also ich glaube, es war 2017. Ich war ein paar Jahre jünger als jetzt. Ich meine, wir sind 2025. War ich auf einer Kunstmesse. Ich habe dort gearbeitet. Vielleicht war es auch 2016. Ich weiß es nicht mehr. Ne? Aber ich war so Mitte, Ende 20 und stand da am Stand einer Galerie, die wirklich hochkarätige Kunstwerke dabei hatte von offensichtlich toten KünstlerInnen. Und dann kam jemand zu mir und war dann erst so: Sie sind die schönste so Skulptur hier am Stand. Ne? Also wir müssen uns jetzt Rätselspiel, war diese Person männlich oder weiblich? Ja, es war ein alter weißer Mann, der mir da ein Kompliment machen wollte. Und gesagt, oh, Sie sind die schönste Skulptur am Stand. Ne? Ich war da professionell, um diese Kunst zu verkaufen. Auf einer Automesse weiß ich nicht, ob sich da die Frauen, die dort möglicherweise arbeiten, Ähnliches anhören müssen. Und dann kam der nächste ältere weiße Mann um die Ecke und meinte, ach, sind Sie die Künstlerin? Und ich dachte dann ja offensichtlich nicht. Ne? Also ja, Geburtsdaten stimmen hier nicht ganz überein. Und das sind einfach Dinge, ist nett gemeint, aber einfach so daneben. Und es ist diesen Personen vermutlich auch nicht bewusst. Und ich hatte natürlich damals, also mit Mitte, Ende 20, ja, was sage ich denn dem? So, Entschuldigung, Sie chauvinistisches Arschloch, oder wie reagiere ich da? Ne? Also man muss sich ja auch erst im Laufe der Zeit überhaupt das Bewusstsein, die Schlagfertigkeit, das Standing und was auch immer aneignen. Und da sind wir wieder ganz zurück zu diesem Punkt, wie trete ich eigentlich auf? Welches Selbstbewusstsein kann ich eigentlich an den Tag legen? Und das ist einerseits ist es ein Reifeprozess und andererseits ist es vielleicht auch ein gewisses Learning von schauspielerischen Talenten, dass man sich nach einer Zeit, wenn man immer wieder mit solchen Konfront Situationen konfrontiert wird, die drei Tools an die Hand parat legt, zu sagen, es gibt Situationen A, B und C. Wie kann ich jetzt ganz schnell darauf reagieren? Wie bereite ich mich vor? Sei es eben, dass mir der Sammler, die Sammlerin begegnet, oder sei es, dass mir, um es ein letztes Mal zu bemühen, der alte weiße Mann, dank an Sophie Passmann, die uns diesen Begriff geliefert hat, begegnet und ich mit dieser Situation umgehen muss. Wobei, um diesen Gedanken abzuschließen, die alten weißen Männer einem manchmal auch in Gestalt einer weiblichen Person begegnen. Also das muss dann doch noch einmal genannt werden, dass es eben auch Frauen gibt, die es anderen Frauen nicht leicht machen oder die eben in diesem Bewusstsein einer gewissen gegenseitigen Loyalität oder eben eines Gender Gaps und so weiter, die dieses Bewusstsein noch nicht haben oder nicht haben oder es leider vielleicht auch nie haben werden. Das ist natürlich auch Realität.
Ja, da denke ich gleich an die ältere Galeristin, die einen mit Herzchen anspricht, ja.
Genau. Auch das ist einem schon begegnet im Laufe der Karriere.
Du hattest zwischendurch Instagram ein paar Mal erwähnt und ich frage mich eines. Instagram ist eine Riesenchance für uns. Wir müssen nicht mehr nur durch die Galerie gehen, um uns zu vermarkten. Wir können uns selbst vermarkten. Wie nimmst du in deiner Position Instagram wahr als Druckmacher? Wir haben eine Freiheit, wir haben eine Chance, aber haben wir nicht auch enorm viel mehr Druck?
Es ist Fluch und Segen und die Frage ist immer, wie viel Druck lasse ich mir davon machen, ne? Also es ist natürlich nicht nur für uns, die wir das als Business-Tool benutzen, sondern natürlich also für jeden Menschen immer auch ein Medium des Drucks, sei es, dass es hier um das Thema Körperbilder geht, sei es, dass es um das Thema FOMO geht, also Fear of Missing Out. Ich habe das Gefühl, ich verpasse alles, alle anderen leben the life. Und gleichzeitig finde ich, ist es in der Kunstszene, es ist ein Tool, ein Instrument zu einer demokratischeren Kunstszene zum einen, weil ich nicht darauf angewiesen bin, von einer Galerie vermarktet zu werden. Auch da könnte man sich jetzt die Frage stellen, Galerie ja oder nein, aber das ist jetzt hier erstmal nicht unser Thema. Und es ist natürlich auch immer die Frage, was möchte ich mit diesem Tool erreichen? Ich zum Beispiel als Kunsthistorikerin habe für mich entschieden, für mich ist Instagram eine kostenlose Visitenkarte. Ich kann darüber kommunizieren, ich kann zu meinen Ausstellungen einladen, ich kann auf meine Publikationen aufmerksam machen und im besten Fall kann ich auch noch Inhalte vermitteln. Aber ich habe mich ganz klar entschieden, schon vor Jahren, es ist nichts Persönliches über mich auf diesem Account zu sehen, weil ich das wirklich komplett beruflich auffasse. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich Künstlerin oder Künstler bin, kann ich das so trennen, weil ja vielfach die Kunst auch von der Persona lebt. Und da, glaube ich, muss man natürlich auf sich aufpassen. Auf eine gewisse Art und Weise muss ich als Künstlerin mich jetzt genauso sexy präsentieren wie andere Künstlerinnen zum Beispiel. Muss ich als Künstler jetzt genauso verrucht auch aussehen auf den Bildern wie meine Kollegen? Muss ich mich überhaupt als Persona ins Bild setzen oder reicht das, wenn ich meine Arbeiten zeige? Und ich glaube, da ist das Wichtigste einfach eine gewisse Konstanz in dem, wie ich und was ich präsentiere, dass ich eben zum Beispiel sage, ich zeige mich als Persona nicht, aber dafür poste ich regelmäßig, was ich so treibe. Und gleichzeitig würde ich aber auch jedem empfehlen, mach nicht alles von dir offensichtlich, weil wenn alle deine Arbeiten auf Instagram zu sehen sind, dann kenne ich ja schon alles von dir. Was soll ich da als Kuratorin noch entdecken? Worüber sollen wir da eigentlich noch sprechen, ne? Deswegen ist es, ich würde es ein bisschen wie eine Website, glaube ich, benutzen. Einfach zu sagen, ich erwecke da einen Eindruck von mir, ich folge da auch dem, was andere machen. Also da geht es ja auch darum, eben auch zu zeigen, hey, ich habe auch Interesse an eurer Arbeit. Also wenn ich nur immer Sachen von mir poste und nichts anderes like mit anderen Leuten, dann verliere ich die Follower auch. Und vor allem ist es einfach ein Tool, um miteinander zu kommunizieren, sich gegenseitig auf dem Laufenden zu halten, in den Stories zu gucken, wo stellen denn meine Kollegen, Kolleginnen aus und das entsprechend auch einfach zu featuren, zu sagen, oh, habe ich gesehen, klingt spannend, ne? Also dass man sich auch gegenseitig einfach mal Sachen liked und einfach zeigt, so, es ist cool, was du machst, mach weiter.
Ich habe auch den Eindruck, dass durch die Social Media, Instagram und Co., auch die Sprache, in der wir über Kunst sprechen, sich geändert hat. Da kommen wir vielleicht auch noch mal jetzt als letzten Blick zum Artist Statement zurück. Ich habe so den Eindruck, früher war es eine sehr abgehobene Sprache, je akademischer, umso besser. Und ich habe den Eindruck, dass es jetzt frei ist. Du hast vorhin am Anfang auch erwähnt, nimm doch einen poetischeren Blick auf deine Kunst und auch die poetischere Sprache. Stimmt mein Eindruck, ist im Prinzip alles erlaubt, was zur Kunst passt?
Ich glaube, das Problem oder die Veränderung hat gar nicht unbedingt mit Instagram nur zu tun, sondern es ist eine grundsätzlichere Demokratisierung der Kunstgeschichte.
Das meinte ich so, ja, genau.
Genau, also es ist schon so, dass die Kunstgeschichte ein Problem der Selbstlegitimation hat, gerade auch in Zeiten wirtschaftlicher Krisen und Umbrüche, Kriege und so weiter. Weil die Kunstgeschichte eben im Gegensatz zu Physik oder Mathematik oder anderen Studiengängen sich in ihrer Relevanz nicht so begründen kann, beziehungsweise anders begründen muss. Warum brauchen wir Kunstgeschichte, ne? Warum studiert man Kunstgeschichte? Also es hat einfach für die Gesellschaft rein systematisch, es hat einen anderen Wert, es hat einen großen Wert, ne? Also definitiv. Also ich finde, Kunst ist systemrelevant, aber es ist nicht so einfach begründbar wie jede andere Wissenschaft. Und das ist schon mal so der Knackpunkt der ganzen Chose, weswegen die akademische Kunstgeschichte, also klar, jede akademische Wissenschaft braucht ihre Sprache, jeder Studiengang hat seine eigenen Fachtermini, aber die Kunstgeschichte hat es zu so einer Selbstlegitimation teilweise überstrapaziert, ne? Also so vor allem auch meine persönliche Perspektive und hat sich damit in einen Elfenbeinturm hineinmanövriert. Was zur Folge hat, dass mir, wenn ich Eröffnungsreden halte oder auf Podien oder so unterwegs bin, so oft Menschen begegnen, die sagen, ach, ich finde Kunst so toll, aber ich habe ja keine Ahnung. Ach, zeitgenössische Kunst verstehe ich ja nicht. Und es ist so traurig, weil die Kunstgeschichte es geschafft hat, jetzt über Jahrzehnte den Menschen, für die die Kunst und die Kunstgeschichte ja letztlich auch irgendwo gedacht ist, denn Kunst existiert nicht ohne Publikum, also schon lange nicht mehr, aber das wäre jetzt ein anderer Exkurs in die Wissenschaft. Es geht einfach nicht ohne Publikum. Wir brauchen diese Menschen da draußen als InteressentInnen und auch als KäuferInnen. Und insofern gibt es glücklicherweise diese Tendenz, vor allem denke ich auch zum Beispiel über Podcasts, klar auch über Instagram, darüber, dass natürlich auch KünstlerInnen über ihre Kunst sprechen. Und es ist zum Beispiel mir auch von Anfang an immer ein Ansinnen gewesen, Kunst zu vermitteln, so dass jeder irgendeinen Zugang zu meinen Texten oder zu meinen Reden findet. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie anfange, hier lapidar in Anführungsstrichen Gossensprache zu sprechen, aber das heißt, dass ich meine Texte zum Beispiel so aufbaue, dass ich Fachtermini dann verwende, wenn sie relevant sind und sie dann auch erkläre, aber dass es mir ein Anliegen ist, dass meine Gedankengänge nachvollzogen werden können. Und das sehe ich auch bei einigen Kollegen und Kolleginnen, dass einfach eine andere Offenheit da ist, dass man Hemmschwellen abbauen möchte. Museen arbeiten ja inzwischen vielfach auch inklusiv. Es gibt sogar Texte in leichter Sprache. Also da passiert einfach eine andere Wahrnehmung, weil man wieder merkt, ja, wir brauchen doch die Menschen da draußen. Das ist genauso wie, dass die Hamburger Kunsthalle jetzt zum Beispiel ihren Eingang umverlegt hat und der neue Direktor eben auch wirklich versucht, ins Gespräch zu kommen mit der umgebenden Altstadt, ne? Also da zum Beispiel bei einer Initiative sich beteiligt hat, wo es darum ging, die Altstadt wieder neu zu denken. Und dass da einfach eine andere Offenheit wiederkommt, die eben lange verschwunden war. Und das wird natürlich von verschiedenen Tools wie Instagram und so weiter zusätzlich befeuert.
Das ist so spannend und das ist ein Herzensthema, das du gerade ansprichst, ein Herzensthema von mir, dass ich es so erstaunt beobachte, dass die Leute noch nicht mal ihrem eigenen Urteil vertrauen. Sie sagen, ja, das Bild gefällt mir, aber ich verstehe ja nichts davon. Und ich dann frage, ja, aber wenn es dir doch gefällt, was gefällt dir denn daran? Ja, an. Da ist eine ganz große Unsicherheit. Und das ist spannend, dass du das auf diese Sprache auch zum Teil zurückführst. Das habe ich so noch nicht gesehen. Danke dafür. Eine letzte Frage. Ich frage mich, wenn du mit Künstlerinnen und Künstlern sprichst, gibt es eine Lieblingsfrage, die du hast? Gibt es etwas, das du gerne immer wieder fragst?
Eigentlich insofern nicht, als jeder Atelierbesuch und jedes Einlassen auf das Werk eines Künstlers oder einer Künstlerin ein ganz neues Universum eröffnet. Und das ist das große Glück, das ich mit meinem Beruf habe, dadurch, dass ich freie Autorin bin, dass ich so viele unterschiedliche Menschen kennenlernen durfte, die so unterschiedliche Kunst machen und mir die Augen geöffnet haben für also wirklich so unterschiedliche Welten. Also, dass ich mitgenommen wurde teilweise in astrophysikalische Überlegungen oder in die Filmwissenschaft oder in andere Kulturen natürlich auch, ne? Also je nachdem, von wo jemand kommt. Und teilweise auch in solche Nischengebiete, mit denen ich mich sonst niemals auseinandergesetzt hätte, weil diese Themen so ja auch nicht auf der Straße liegen. Da muss man ja erstmal drauf kommen. Und deswegen gab es bei mir bislang, also wenn dann die einzige Frage natürlich nur, was ist deine Intention? So, warum brennst du so sehr für diese Sache? Das ist natürlich so eine wiederkehrende Frage, die man jedem aber natürlich auch auf eine andere Art und Weise stellen muss.
Ja, danke. Das ist eine Kernfrage, auch im Grunde genommen für das Thema, um das wir uns heute gedreht haben. Dankeschön, liebe Anne, das war sehr, sehr interessant. Viele, viele Einblicke. Und wir haben so viele Themen ein bisschen gestreift, aus denen man weitere Podcast-Episoden eigentlich bauen könnte. Gibt es denn etwas, was du gerne noch hinzufügen möchtest?
Jein, also nur noch mal diese Ermunterung, also seid mutig, macht das, was euch wichtig ist, was ihr machen wollt und vor allem auch für die Menschen, die eben nicht Künstler oder Künstlerin sind, seid mutig, guckt es euch einfach an. Selbst wenn ihr es scheiße findet, ist doch super, dass ihr überhaupt ein Gefühl dazu habt. Und ich glaube, diese Freiheit, einfach auch was scheiße zu finden, aber sich überhaupt damit zu beschäftigen, die ist vielen Menschen verloren gegangen, eben durch diese akademischen Diskussionen. Und ich glaube eben auch durch dieses Problem, dass immer nur über die Highlights berichtet wird. Das teuerste Bild, der teuerste Künstler, die krasseste Ausstellung und so weiter. Anstatt dass man einfach auch über die Kunst berichtet, die nahbar ist. Also ich glaube auch, und das wäre jetzt die nächste Podcast-Folge, dass eben auch die Berichterstattung über Kunst ein ganz großes und ganz heikles Thema ist. Zumal in einer Welt, in der kaum noch über Kunst berichtet wird in den öffentlichen Medien. Und ich glaube, da wäre es einfach schön, wenn die Menschen insgesamt sich wieder mehr trauen, Kunst einfach wahrzunehmen und zu spüren. Das wäre auf jeden Fall mein großer Wunsch.
Ein super Wunsch zum Abschluss dieses Podcasts. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Anne. Das war wirklich klasse. Freue mich. Danke.
Danke dir für die Einladung.
Ich muss sagen, dieses Gespräch habe ich als inhaltlich sehr dicht empfunden und gleichzeitig aber auch als leicht. Anne Simone hat so eine wunderbare Art, komplexe Zusammenhänge klar zu benennen, ohne sie zu vereinfachen und dabei auch nie den Humor zu verlieren und schon gar nicht ihre Begeisterung. Bevor ich dazu noch ein paar Dinge sage, hier eine kurze Nachricht von meinem Unterstützer dieses Podcasts. Dieser Podcast wird unterstützt von Manuel Koch und seinem Salon Schinkelplatz. Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist erst einmal nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um sehr viel mehr als allein Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst. Das sagt Manuel Koch als Kunstsammler, Kunstkenner und Finanzexperte. Und diese Freude, von der er spricht, ist ja eigentlich dreifach. Zum einen entsteht sie aus dem Wissen, dass du mit dem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich persönlich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn diese Verkäufe helfen uns ja, die Kunst zu machen, die wir machen möchten. Punkt 2, ganz klar, du hast die Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt 3, durch das Kaufen von Kunst kannst du durchaus auch mal ein richtig gutes Investment tätigen. Infos zu Manuels Veranstaltung und Einblicke in seine Sammlung im Salon Schinkelplatz findest du auf der Webseite www.salonschinkelplatz.de und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du in den Shownotes. So, was ich mitnehme von dem Gespräch mit Anne Simone Kisiel, dass Sichtbarkeit kein Nebenschauplatz ist. Dass es nicht eitel ist, sich selbst ernst zu nehmen und vielleicht sogar ein bisschen größer aufzutreten, als man es bisher gewagt hat. Und dass ein Artist-Statement nicht nur für andere geschrieben wird, sondern auch für mich selbst. Und dass ich da durchaus professionelle Hilfe holen kann. Und wenn du beim Hören gemerkt hast, stimmt, ich sollte mich eigentlich auch mal wieder um mein Statement kümmern, dann geht es dir genauso wie mir. Vielleicht hilft dir diese Folge dabei, den ersten oder den nächsten Schritt zu machen. Anne Simone hat uns ja ein paar Tipps gegeben, wie man das anpacken könnte. Du findest alle Links zu Anne Simone in den Shownotes. Aber auf der Webseite www.atelier-talk.com findest du diverse Fotos, die Links zu den Netzwerken, die Anne Simone genannt hat, und auch die Bücher, von denen sie sprach. Solche diversen Zusatzinfos und Fotos gibt es zu jeder Episode auf der Webseite. Und außerdem kannst du dem Podcast auf Instagram folgen. Jetzt gibt es ja nur noch den einen, ich hatte es am Anfang gesagt, ateliertalk.podcast. eine Bitte noch zum Schluss. Wenn dir der Podcast gefällt, dann schenk ihm 5 Sterne in der Podcast-App deines Vertrauens. Insbesondere bei Spotify und Apple Podcasts hilft mir das, ungemein gefunden zu werden. Abonnier den Podcast, damit du keine Episode verpasst, und erzähle anderen davon, auch gerne auf Instagram. Das hilft mir nicht nur, das streichelt auch meine Seele. Danke dafür. Und danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Deine Stefanie Hülmer.